Widerstand ist im Rahmen der Psychoanalyse ein von Sigmund Freud geprägter Begriff und bezeichnet im Allgemeinen das ablehnende Erleben oder Verhalten eines Patienten gegenüber der Behandlung, einem bestimmten Behandlungsaspekt oder der Person des Therapeuten. Was jetzt erstmal simpel klingt, hat dabei aber weitreichende Ausläufer. Und wie wir heute hören werden, lassen sich durchaus auch verschiedene Formen des Widerstands unterscheiden. Auch werden wir hören, dass Widerstand nicht nur auf Seite der Patientinnen auftreten kann. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder hier zu haben. Heute zu einem sehr grundlegenden Thema, für welches wir anscheinend 20 Folgen gebraucht haben, um uns diesem zu widmen. Und was auch ein Hörerwunsch von euch war. Dafür vielen Dank an dieser Stelle. Und lasst mich gern weiterhin wissen, was euch interessiert, zu welchem Thema ihr gerne eine Folge hättet. Oder lasst auch gerne einfach generelles Feedback zu den Folgen da. Über all das freue ich mich und es hält den Podcast auch lebendig. Und auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, gebe ich mir gerne Mühe, dem auch nachzukommen. Das Feedback könnt ihr hinterlassen unter entweder hocherfreut@outlook.de oder noch einfacher über Instagram unter hocherfreut_podcast. Jetzt aber erstmal zurück zum eigentlichen Thema. Das, wie gesagt, eines der grundlegendsten Themen im Rahmen der Psychotherapie und vor allem auch im Rahmen der Psychoanalyse ist, nämlich der Widerstand. Die eben im Intro gehörte Definition verdeutlicht, dass Widerstand sich im allgemeinen Sprachgebrauch der Psychotherapie auf die Patientinnen bezieht. Hier, finde ich, gibt es einen großen blinden Fleck, da Widerstand in meiner Erfahrung ähnlich häufig bei Psychotherapeutinnen auftritt. Dies findet aber viel seltener Erwähnung. Ein anderes Missverständnis meiner Meinung nach ist, dass Widerstand prinzipiell etwas Hinderliches ist. Aber dazu später noch mehr. Widerstände können, wie gesagt, sowohl auf Seiten der Psychotherapeutinnen als auch auf Seiten der Patientinnen auftreten. Sie können sich auf etwas richten, was mit dem Therapeuten oder dem Patienten zu tun hat, auf das Beziehungsgeschehen zwischen ihnen oder auf die therapeutische Situation. Letzteres bekommt in meiner Wahrnehmung ebenfalls bis heute zu wenig Aufmerksamkeit. So kann eine Patientin beispielsweise etwas abwehren, was in ihr selbst ist, zum Beispiel ein Gefühl von Scham, oder etwas, was sie in der Beziehung zum Therapeuten befürchtet, zum Beispiel eine Verliebtheit. Oder ein Therapeut kann Widerstand gegen seine Rolle als Therapeut bemerken, wenn er zum Beispiel durch andere Belastungen nicht die Kraft für die therapeutische Arbeit verspürt, aber dennoch aus Pflichtgefühl in die Stunde kommt. Wenn der Therapeut seinen eigenen Unmut nun bemerkt, wäre das gleichbedeutend damit, dass er seinen eigenen inneren Widerstand bemerkt. Es wäre auch denkbar, dass er diesen nicht sofort bemerkt, sondern ausagiert. Dies könnte sich darin äußern, dass er zum Beispiel zu spät in die Stunde kommt, schlecht gelaunt ist oder innerlich immer wieder abschweift. Wir werden gleich noch von weiteren Beispielen hören, wie Widerstände sich äußern können. Es muss also nicht immer nur um etwas gehen, was bei der anderen Person zu verorten ist. Obwohl sich der Widerstand natürlich immer im Kontext der gemeinsam gestalteten therapeutischen Situation ereignet und meist durch alle genannten Faktoren beeinflusst ist. Hier sollten wir vielleicht kurz nochmal eine Abgrenzung zu Abwehrmechanismen machen. Diese sind nämlich genau das, Mechanismen, die verschieden ausgeprägte psychodynamische und hauptsächlich unbewusste Bewältigungsversuche der Psyche darstellen, während Widerstand, wie wir es vorhin gehört haben, eher ein Verhalten und Erleben beschreibt, etwas, was das Fortschreiten der Psychotherapie oder einer inneren Bewegung blockiert und sich damit auch auf Abwehrmechanismen beziehen kann. Freud sagte hierzu ganz einfach, Was die Fortsetzung der psychoanalytischen Arbeit stört, das ist Widerstand. Hier ist spannend, dass es bei Freuds Definition nicht nur explizit um Patienten geht, bei denen Widerstand auftreten kann. Und natürlich können Widerstände nicht nur im Rahmen von Psychotherapie auftreten. Sie sind Teil unseres alltäglichen Lebens. Wenn wir generell in einen Widerstand gehen, wehren wir uns gegen etwas. Für das Umfeld oder das Gegenüber ist dies häufig unbequem. Die Eltern hoffen, dass ihr Kind sich heute Abend die Zähne putzt, ohne dass ein Konflikt um Autonomie losbricht. Die Lehrer hoffen, dass die Schüler sich dem Lehrplan anpassen, ohne diesen durch Schwänzen oder Abschreiben von Hausaufgaben zu unterwandern. Und manchmal wünschen sich zum Beispiel Psychotherapeutinnen, dass die Patientinnen doch nun endlich einfach das umsetzen, was sie ihnen sagen, und sich dazu überwinden, nun allein ins Kaufhaus zu gehen, den Sport anzufangen oder den Konflikt mit dem Partner anzusprechen. Es wird schon deutlich, zum Widerstand gehören mindestens zwei Parteien. Eine, die etwas fordert und eine, die sich dagegen sträubt. Auch wird deutlich, dass es etwas mit dem Gegenüber macht, wenn eine Person sich widerständig verhält. Es handelt sich also auch irgendwie um ein Beziehungsgeschehen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn sich ein Konflikt innerhalb der Psyche einer Person abspielt. Möchte sich zum Beispiel jemand dazu bringen, eine begehrte Person anzusprechen, in die derjenige vielleicht schon ganz lange heimlich verliebt ist, kann es sein, dass sich innerlich etwas sträubt, eben in den Widerstand geht, und wir bei genauerem Hinsehen merken, dass eine alte Erfahrung von Ablehnung zum Vorschein kommt, welche nun dazu führt, dass eine Angst vor erneuter Ablehnung die Kontaktaufnahme verhindert. Noch deutlicher wäre es, wenn sich eine Person für einen Job bewerben will, sich innerlich aber ein Widerstand regt, der daraus resultiert, dass die Eltern früher viel Druck gemacht haben, dass ihr Kind doch unbedingt beruflich erfolgreich werden müsse. Hier regt sich der Widerstand eigentlich gar nicht gegen den Job, sondern gegen die Eltern. Der Konflikt mit ihnen hat sich internalisiert. Vielleicht wird er zunächst auch überdeckt durch ein Erleben von Angst oder Antriebslosigkeit. Was am Beispiel davor deutlich wurde, ist, dass Widerstände auch eine Schutzfunktion haben. Wenn ich die begehrte Person nicht anspreche, können sich auch die schlimmen Erfahrungen der Ablehnung von damals nicht wiederholen. Widerstand schützt im Allgemeinen vor zu viel Unerträglichkeit. Wenn wir im Rahmen von Psychotherapie zum Beispiel auf eine Veränderung hinarbeiten, kann es sein, dass sich im Inneren ein Widerstand zu regen beginnt. Das Vertraute, selbst wenn es eigentlich ganz dysfunktional sein mag, ist dennoch vertraut und damit sicher und irgendwie auch stabil. Etwas Neues wäre unbekannt, unsicher und potenziell mit Schmerz, Trauer oder Enttäuschung verbunden. Das Schwierige an Widerständen ist oft, dass diese nicht nur größtenteils unbewusst passieren, aber auch, dass ein Widerstand sich im Grunde an alles heften kann. Also kann ein Widerstand sich zum Beispiel äußern in einem Vergessen der Therapiestunde, in einem zu spät kommen, darin, dass dem Patienten oder vielleicht auch dem Therapeuten gerade nichts einfallen will, oder um die Beispiele von vorhin nochmal aufzugreifen, darin, dass eine Person genau dann länger arbeiten muss, wenn sie sich abends doch eigentlich mit der begehrten Person, die sie vielleicht verliebt ist, treffen wollte, oder dass eine Person eben nicht zum Jobinterview geht, weil sie genau an dem Tag eine Übelkeit verspürt oder vielleicht verschlafen hat. Trotz all dieser Funktionen und Facetten, die Widerstände zum Ausdruck bringen können, werden sie vom Gegenüber häufig als unbequem und unangenehm empfunden. Weshalb sich auf Widerstand oft Ärger, Unverständnis und als letzte Konsequenz ebenfalls Widerstand einstellt. Wird dies nicht erkannt, kann es zu verhärteten Konflikten, dramatischen bis zu traumatischen Beziehungserfahrungen und Beziehungsabbrüchen kommen. Wird zum Beispiel ein Mensch in seinen Widerständen nach außen hin nicht ausreichend verstanden, Kann es sein, dass er mit seinen Leiden von Arzt zu Arzt geschickt wird und erfährt, nirgendwo gewollt und als behandlungsresistent abgewiesen zu werden, mit fatalen Folgen für das eigene Selbstbild? Für die Ärzte wirkt es, als wolle er sich mit seinen Beschwerden nicht helfen lassen, da er ja jeden noch so gut gemeinten Rat ablehnt. Er selbst erlebt sich immer wieder als unverstanden und unter Druck gesetzt. Als würde ihm jeder direkt eine Lösung präsentieren, die aber gar nicht hilfreich sei und ohne sich wirklich mit ihm zu beschäftigen oder ihn mit seinem Leid zu verstehen. Dies sorgt für Wut, sowohl bei ihm als auch bei dem Umfeld. Es kommt zu einem Stillstand. Eine Herangehensweise wäre in diesem Fall, nicht auf eine Lösung zu drängen, sondern bei dem Problem und dem Erleben dieses Menschen zu verweilen. Dies erfordert Zeit und Mühe und wäre Auftrag einer Psychotherapie. Doch auch in der Psychotherapie gelten Widerstände oft als etwas Unliebsames. Vielleicht liegt dies nicht nur daran, dass die Bearbeitung der Widerstände viel Geduld erfordern kann, sondern auch daran, dass wir uns als Psychotherapeuten bei dieser Arbeit auch mit uns selbst beschäftigen müssen. Ich vermute stark, dass dies der Grund ist, weshalb oftmals Therapien scheitern oder wenig Fortschritt machen. Das Erkennen von Widerständen setzt voraus, dass wir uns als Therapeuten als Teil des Prozesses verstehen und bereit sind, uns auch selbst in diesem Rahmen zu betrachten. Hierzu aber gleich noch mehr. Wogegen richten sich Widerstände nun eigentlich genau? Freud unterschied damals schon folgende Form. Erstens Verdrängungswiderstände, bei denen vor schmerzlichen Triebregungen, Erinnerungen oder Gefühlen geschützt werden soll. Wenn ein Patient zum Beispiel vergisst, was er sagen wollte, nachdem gerade die schmerzhafte Beziehung zur Mutter besprochen wurde, oder er genau in diesem Moment unbedingt unterbrechen und auf die Toilette muss. Eine zweite Form wären die Übertragungswiderstände, bei denen Gedanken über den Therapeuten sowie unbewusste Übertragungsvorstellungen zu Widerständen führen. Prinzipiell sind Übertragungsphänomene ein normaler und auch erwünschter Teil der Psychotherapie und treten auch außerhalb auf. Wir übertragen unsere Erwartungen und Erfahrungen konstant auf unser Umfeld. Wenn sich aber zu starke Gefühle von zum Beispiel Unterlegenheit, Abhängigkeit oder Versagung reaktualisieren, die aus früheren Beziehungserfahrungen stammen, kann sich dagegen ein Widerstand regen. Häufig sorgt dieser Widerstand dann dafür, dass die Beziehung zum Therapeuten nicht zu nahe, gänzlich vermieden oder mit starker Abwertung oder Kontrolle belegt wird. Mit den Worten des Psychoanalytikers Ralf Zwiebel, es handelt sich hier um Patienten, die die Hitze der Übertragung meiden. Hier wäre aber auch das Gegenteil denkbar, nämlich dass die Übertragung quasi zu positiv wird. Es können sich nämlich auch regressive Wünsche von Verschmelzung, Verliebtheit oder Versorgung zeigen, welche zu einem Widerstand gegen die Auflösung der Übertragungsbeziehung führen und damit dem Fortschreiten der Therapie im Wege stehen. Es geht dann nicht mehr um den Prozess der Veränderung und Entwicklung, sondern um ein Festhalten an einer regressiven Beziehung. Mehr zum Thema Übertragung und auch Gegenübertragung haben wir in Folge 4 besprochen. Die dritte Form, die Freud unterschied, war der Widerstand aus dem sekundären Krankheitsgewinn heraus, bei dem Widerstand gegen eine Veränderung entsteht, weil ein Patient an den positiven Folgen seines Leidens festhält, wie zum Beispiel die Pflege oder das Mitgefühl anderer oder auch eine finanzielle Unterstützung. Wir können uns hier also vorstellen, wie eine kranke Person durch ihr Umfeld versorgt wird. Vielleicht hat sie eine Phobie entwickelt und kann nicht mehr rausgehen. Nun kümmert sich das Umfeld, belastet die Person auch nicht mit Konflikten, schützt sie eben. Oder die Person wird nun beispielsweise von der Rentenversicherung finanziell versorgt, da sie nicht mehr arbeiten kann. Hierunter fallen auch zum Beispiel regressive Wünsche nach Versorgung durch das Umfeld in Form eines Rentenbegehrens. Problematisch ist hier, dass die jeweilige Person eigentlich ein Leben lang krank bleiben muss, um diese Versorgung zu bekommen und zu behalten. Was zum einen sehr häufig zur Chronifizierung führt und zum anderen natürlich auch im Widerspruch zu dem steht, was im Rahmen der Psychotherapie erreicht werden soll. Die drei eben genannten Formen verstand Freud übrigens als Widerstände des Ichs und unterschied diese von den folgenden beiden Formen. Zum einen den Esswiderstand, bei dem handelt es sich um einen Widerstand gegen die Veränderung von Verhaltensweisen, die eine Triebbefriedigung mit sich bringen, und dem Über-Ich-Widerstand, der sich dann regt, wenn die moralische Kontrollinstanz, also unser Gewissen oder eben das Über-Ich, eine Veränderung durch zum Beispiel ein starkes Schuldgefühl verbietet. In diesem Fall blockiert also quasi der innere Richter und es geht meist um ein Verbot, was früh im Leben internalisiert wurde. Widerstände können sich abhängig vom Strukturniveau, aber auch auf einer noch basaleren Ebene ausdrücken. So beschreiben es zum Beispiel die Begriffe Charakterwiderstand und Identitätswiderstand. So können zum Beispiel phobische Patienten Widerstand gegen Verantwortungsübernahme zeigen oder Patientinnen mit narzisstischen Störungen sich vor befürchtetem Kontrollverlust schützen. Beim Identitätswiderstand geht die Angst sogar noch tiefer. Hier entsteht Widerstand, weil die eigene Identität derart fragil ist, dass sie gegen jede potenzielle Bedrohung geschützt werden muss. Auch wenn dies eigentlich wohlwollende Ratschläge oder therapeutische Interventionen sind. Die Veränderung ist schlicht zu bedrohlich. Die genannten Widerstände können ebenso auch den Therapeuten betreffen. Am häufigsten sind hier wahrscheinlich Widerstände in Übertragung des Therapeuten, also der Gegenübertragung. Wenn dieser zum Beispiel die Therapiestunde vergisst und ihm das bei einer Patientin passiert, zu der er sich romantisch hingezogen oder von der er sich oft entwertet fühlt. Ich möchte hier noch eine besondere Form von Widerstand auf Therapeutenseite besprechen, die mir wichtig erscheint. Nämlich die zwischen dem oder der Therapeutin und der eigenen therapeutischen Position. Hierfür möchte ich noch einmal kurz weiter ausholen. Widerstände erfordern eine stete Selbstanalyse, nicht einfach nur um Gegenübertragungsphänomene zu bemerken, sondern auch, weil es sich bei diesen Widerständen und Konflikten um etwas handelt, was in der Beziehung zwischen Patient und Therapeut und dem therapeutischen Prozess als solches auftritt und was notwendig für das Voranschreiten des Prozesses ist. Wenn wir zum Beispiel abwehren, dass uns ein Patient oder eine Gegebenheit in der therapeutischen Arbeit aus dem Gleichgewicht bringt, dann wehren wir auch die Bedeutung des therapeutischen Prozesses ab. Ein Thema, was vor allem in der psychoanalytischen Arbeit im Mittelpunkt steht. Es ist natürlich eine bequeme Vorstellung, dass sich das therapeutische Arbeiten nur um die Patientinnen dreht und ansonsten frei von Konflikten sei. Diese Annahme wurde lange Zeit auch so vertreten. Warum sprechen wir heute zum Beispiel noch vom Material des Patienten? Der Psychoanalytiker Michael Parsons vermutet in der Verwendung des Begriffs Material eine Art universellen Gegenübertragungswiderstand. Aber nicht prinzipiell gegen die Beziehung zum Patienten, sondern gegen die Bedingung der therapeutischen Arbeit. Bei dem Begriff Material des Patienten wirkt es, als ginge es auch nur um den Patienten, um etwas ansonsten Unpersönliches, was dieser mitbringt und was betrachtet werden muss. Beziehungsweise als würden die Therapeuten hier verleugnen, dass der Prozess auch etwas mit ihnen macht und mit ihnen zu tun hat. Etwas, was eben auch mal ins Wanken bringen und verstören kann. Ich will dies nochmal verdeutlichen. Zum Beispiel ist eine Psychotherapie ja eine sehr enge Beziehungsform, die auch immer mit einem Ende einhergeht. Dies macht nicht nur etwas mit den Patientinnen, sondern ganz zwangsläufig auch mit den Therapeutinnen. Der Umstand, irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden, muss Raum bekommen und integriert werden. Eine Aufgabe, die nicht immer leicht ist. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir als Therapeutinnen stets Übertragungsobjekte für unsere Patientinnen sind. Das bedeutet aber ebenso, dass wir in unserer Arbeit stets auch mit den eigenen Erfahrungen mit unseren bisherigen Übertragungsobjekten in Kontakt kommen. Ebenfalls etwas, was nicht immer leicht zu halten ist. Und noch ein letztes Beispiel. Wir sprachen schon mal kurz darüber, dass der analytische Prozess voller Ambivalenzen ist, was auch vom Therapeuten ausgehalten werden muss. Häufig ist es einfacher abzuwehren, dass wir zum Beispiel dem Prozess der Psychoanalyse vertrauen sollen und dies auch an unsere Patientinnen vermitteln sollen, aber viel von diesem Prozess, vor allem nach dem Ende der Analyse, gar nicht mitbekommen, da Psychoanalysen noch lange nach Therapieende nachwirken. Eine solche Unsicherheit auszuhalten, erfordert viel Erfahrung. Wir können unsere psychische Aktivität als Psychotherapeuten nicht von unserer eigenen Entwicklung trennen. Sich also auf den therapeutischen Prozess einzulassen, konfrontiert auch die Psychotherapeutinnen mit dessen ambivalenten Herausforderungen sowie der eigenen lebensgeschichtlichen und strukturellen Entwicklung. Er führt den Kontakt mit den eigenen Beziehungserfahrungen, bringt Unliebsames, Verstörendes und Ernüchterndes mit sich. Hier Widerstände zu empfinden, gehört schlicht dazu, darf aber nicht verleugnet werden. Wir sehen also, dass auch Therapeutinnen Widerstände kommen können. Dabei ist aber nicht jeder Widerstand problematisch. Wenn es gelingt, feinfühlig die eigenen Widerstände zu erkennen, können auch Grenzen der eigenen Kapazität erkannt werden. Oder Wünsche nach einer Auflösung von Grenzen, die aber verhindert werden sollten. So zum Beispiel, wenn ein Therapeut sich einem Patienten sehr verbunden fühlt und merkt, dass sich in ihm Widerstand gegen das Beenden der Stunde regt. Zum Beispiel dadurch, dass er die Stunde verlängert oder vergisst, auf die Uhr zu schauen. Hier würde die Wahrnehmung des eigenen Widerstands einen wichtigen Hinweis auf das Beziehungsgeschehen innerhalb der Therapie und die Person des Therapeuten geben. Gerade der psychoanalytische Prozess erfordert von Therapeutinnen sowie Patientinnen, dass sie sich auf das einlassen, was sie in sich selbst finden. Psychoanalytisches Arbeiten ist, wie wir gerade gehört haben, von Natur aus konflikthaft und ruft Widerstände hervor. Mit den Worten von Parsons: Es ist die kreative Verwendung dieses Konfliktes, der die analytische Arbeit ermöglicht. Wir werden uns in einer anderen Folge noch weiter damit befassen, was den psychoanalytischen Prozess im Detail so konflikthaft macht. Ein weiterer Punkt, der herausfordernd ist, ist, dass je tiefgreifender die Problematik des Patienten, desto schwerer ist es meist für die Therapeutinnen, die eigenen Gegenübertragungsreaktionen zu bemerken und zu halten. Hier wird deutlich, dass es sich bei Widerständen nicht einfach um etwas handelt, was wie ein störender Felsbrocken aus dem Weg geschafft werden muss. Es handelt sich um Blockaden, welche aus gutem Grund vorhanden sind und welche erspürt und in ihrem Sinn erkannt werden müssen, um etwas über uns selbst, und das gilt eben auch für uns Psychotherapeutinnen, und über unsere Patienten und über die therapeutische Situation zu erfahren. Diese drei Punkte sehe ich in steter, triangulierter Verbindung miteinander. Und es ist Kernstück der psychodynamischen Psychotherapie, sich die oft mühselige Arbeit zu machen, immer wieder für diese Art der Arbeit bereit zu sein und sich durch sie auch berühren zu lassen. Das, was in diesem Prozess entsteht, darf nicht durch ein Verstecken hinter Techniken und Manualen abgewehrt und damit verleugnet werden. Damit dies gelingt, braucht es eine gefestigte therapeutische Identität, welche wir in Folge 18 besprochen haben. Und, um an besagte Folge anzuknüpfen, das Erkennen und das Arbeiten mit Widerständen ist für mich gleichbedeutend mit dem Erspüren der Blockaden im Fluss der Lebendigkeit. Dies knüpft übrigens auch an die Sichtweise des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung an, der Libido, also die psychische Energie in Abgrenzung zu Freud, als etwas Fließendes verstand, was sich seinen Weg sucht und was es zu entdecken gilt. Aber kommen wir abschließend nochmal darauf zurück, wie nun mit Widerstand umgegangen werden kann. Die Arbeit mit Widerständen im therapeutischen Prozess ist, wie wir gehört haben, nichts Peripheres, sondern zentraler Bestandteil der Psychotherapie. Etwas im Patienten strebt nach Veränderung. Sonst wäre die Person nicht in Therapie. Aber häufig versucht ein anderer Teil vor genau dieser Veränderung zu schützen, weil sie auch etwas Bedrohliches, da Unbekanntes hat. Vor allem, wie wir gehört haben, wenn die innere Struktur schon ganz fragil ist. Damit sind Widerstände zeitgleich auch Hinweise für eine Kraft im Patienten, die nach vorne strebt. Manchmal ist der Widerstand gerade dann am stärksten, wenn auch der Drang nach vorne stark ist. Widerstände müssen dann zunächst erkannt, dann in ihrer Bedeutung als schützende Funktion verstanden und zunächst wertschätzend angenommen werden. Es geht nicht darum, diese Blockade aus dem Weg zu räumen, sondern darum zu verstehen, warum es zum Beispiel in bestimmten Momenten besser ist, nichts zu fühlen oder warum eine gewisse Angst vor erneuter Verletzung schützt. Nur wenn so eine behutsame Bewusstmachung gelingt, können die dahinterliegenden Gefühle integriert werden und so langsam der Widerstand vom Patienten selbst zur Disposition gestellt werden. Erst wenn die Struktur gefestigt und geeignete Optionen vorhanden sind, kann quasi auch die Gehhilfe abgelegt und die Blockaden im Fluss der eigenen Lebendigkeit aufgelöst werden. Hier wird von den Therapeuten allerdings etwas fast Paradoxes erwartet, wobei wir erneut beim Thema Ambivalenz in der psychotherapeutischen Position wären. Denn durch den Widerstand, der oft in einer Störung der sicheren Position des Therapeuten resultiert, stehen die Haltung und Funktionen, die zur Auflösung des Widerstands notwendig wären, ja oft nur begrenzt zur Verfügung. Hier braucht es dann die Mithilfe des jeweiligen Patienten, sei es durch einen direkten Hinweis zum Geschehen oder unbewusste Kommunikation, was wiederum Aufmerksamkeit auf Therapeutenseite erfordert. Womit wir wieder am Anfang der Folge angekommen wären, nämlich dabei, dass Widerstände auch immer auf die eine oder andere Art mit einem Beziehungsgeschehen verbunden sind. Schwierigere Blockaden brauchen oft die Zeit zwischen den Stunden, um aufgelöst zu werden. Sei es durch Reflexion im Rahmen von Dokumentation oder durch Supervision bzw. Intervision. Aber soweit erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und freue mich darauf, euer Feedback zu bekommen, zum Beispiel auf Instagram unter hocherfreut-podcast. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Folge auch gern dort, wo ihr sie hört, bewerten. In diesem Sinne, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich drauf, euch auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin!